Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kryptonerds Uncut. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und ich freue mich, dass heute nicht nur der Sascha mit dabei ist. Da freue ich mich natürlich jede Woche drüber, wenn er nicht gerade wieder erkältet ist oder Urlaub macht oder andere Freizeitthemen hat. Ja, dann freue ich mich natürlich immer, dass er da ist. Aber ich freue mich heute besonders, dass wir noch einen weiteren Gast mal wieder mit dabei haben. Hat ein bisschen gedauert, war auch so ein bisschen ein kleines Sommerloch, alle waren unterwegs und jetzt starten wir wieder rein. Und da freue ich mich sehr, den Peer von Swissborg mit dabei zu haben. Hallo Peer.
Hallo und einen wunderschönen guten Morgen an alle Zuschauer und alle Zuhörer. Vielen Dank auch an euch beide, vor allem für eure Geduld, dass ihr mich bitte dabei habt.
Das ja, gerne.
Zu schätzen. Es ist mir eine Ehre, mit euch beiden hier zu sein. Paar Worte zu mir, ich halte es ganz kurz und knapp. Also ich bin der Peer. Ich kümmere mich jetzt seit 2 Jahren bei Swissborg, wie du schon erwähnt hast, um das Business Development und bin quasi verantwortlich für den kompletten Dachraum. Kleiner Schwenk vielleicht nochmal für die Swissborg nicht kennen. Swissborg ist eine in der Schweiz entwickelte Crypto-Wealth-Management-Plattform. Wir sind aus einem ICO hervorgegangen, das war 2017 und wir bündeln quasi in einer App Kauf, Verkauf von Kryptowährungen. Wir haben Renditeprodukte wie unser Earn-Produkt. Wir bieten Bundles an und ganz viele andere Sachen. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen und wir sind selbstverständlich voll MiCA-reguliert.
Ja, genau, richtig. Das ist tatsächlich was, seit wann habt ihr eure MiCA-Lizenz?
Wir haben die MiCA-Lizenz ungefähr seit März diesen Jahres, März, April müsste es gewesen sein, von der französischen AMF ausgestellt.
Okay, also auch noch relativ frisch, aber auch tatsächlich so in diesem 2026er Schwung, wo doch einige dann ihre Lizenzen jetzt dieses Jahr dann beantragt haben. Denn ja, alle die unlizenziert unterwegs sind, wissen wir ja, was mit denen passiert ist, beziehungsweise was sie nicht mehr dürfen. Aber bevor wir einsteigen, erstmal Sascha, wie geht's dir? NTV-Experte, großes Highlight. Sascha.
Sehr gut, Erik. Vielen Dank der Nachfrage.
Ja. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Sascha hat ein Experteninterview gegeben und witzigerweise war das gleiche Setup natürlich zu sehen im Interview mit NTV, das wir hier oder das Sascha immer nutzt. Ja, also von daher, coole Sache, fand ich gut. Aber ich fand es schade, dass unten im Bauchbinder, im Untertitel nicht auch Co-Host Kryptonerds Podcast stand. Das fand ich sehr schade.
Ja. Ich werde eine Beschwerde bei NTV abliefern.
Ja, genau.
So was zu tun.
Ja, genau. Sehr gut. Okay. In diesem Sinne, lass uns gerne reinstarten. Die Woche ist einiges passiert, es waren ein paar Themen mit dabei. Wir werden gar nicht so stark den Markt beackern, weil tatsächlich aus meiner Sicht die Woche relativ low war. Wir bewegen uns eher gerade wieder in den Negativ-Trend aus meiner Sicht. Und an der Stelle, wie immer, liebe Grüße nach Stuttgart. Vielen Dank für die Unterstützung des Uncut-Podcasts an Bison. Checkt's aus, schaut mal in die Links und dort könnt ihr euch nochmal einen Bison-Account machen, wenn ihr den noch nicht habt. Alright. Ja, wie starten wir rein? Ich würde gerade nochmal das Thema aufgreifen, was wir eben schon besprochen hatten in der Vorbesprechung. Wir hatten diese Woche oder die letzten Tage tatsächlich so ein paar Themen, die ein bisschen für Aufsehen gesorgt haben. Also wir hatten unter anderem Trezor war ein Thema und ich mache mal gerade das Screensharing an. Trezor, also T-R-E-Z-O-R, geschrieben. Die Kollegen sind Hersteller eines Hardware-Wallets und da gab es einen Data-Breach. So, jetzt würde man schätzen, okay, dann wurden die Daten von Trezor direkt geklaut und das war tatsächlich nicht der Fall, sondern die Daten, jetzt übertrage ich das hier gerade mal, die Daten wurden von einem Fulfillment-Partner gepreached oder ja, wie sagt man auf Deutsch, veröffentlicht, also beziehungsweise nicht veröffentlicht, aber ja, die wurden geklaut. Also es gab eine.
Gestohlen,
genau, richtig, danke.
Gestohlen.
Genau. Also es ist spannend zu sehen, wo Angreifer doch probieren, überall über Ecken an Daten ranzukommen. Weil bei Trezor direkt wäre es, glaube ich, schwerer geworden. Und somit haben sie geschaut, wo ist eigentlich das schwächste Glied in der Kette. Und das war in dem Fall ein Fulfillment-Partner.
Wobei man natürlich sagen muss, dass keine Seed-Phrases oder sonstiges hier geklaut worden sind. Also die Hardware und die darauf befindlichen Zyptos sind nach wie vor safe.
Ja.
Was aber natürlich sein kann, ist, dass diese Kunden, weil natürlich Kontaktdaten vorhanden sind, jetzt vermehrt Opfer von Phishing-Attacken werden.
Ja.
Oder, weil wir das ja die Wochen davor auch schon einige Male hatten, ist auch persönliche Angriffe, um jemand in die Kryptos zu kommen.
Ja, total.
Genau, und ich denke, es ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass nicht alle Länder betroffen sind. Also, soweit ich mich erinnere, wir hatten USA, Schweden, Italien, Portugal. Deutschsprachige User von Trezor sind jetzt nicht dabei gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ne, ist es halt auch irgendwie ein Reputationsverlust dann für das Hardware-Wallet selbst.
Ja.
Ich habe es selbst genutzt in der Vergangenheit. Ich habe tatsächlich 2 Stück davon. Hm. Eins habe ich letztes Jahr, glaube ich, auf der Conference erhalten. Ich
ja, genau,
auch,
richtig.
Wie gesagt, ja, in Verwendung, danke nochmal. Aber ich überlege mir da natürlich auch mittlerweile zweimal, was genau man da jetzt macht mit Self-Custody, ne? Weil wir haben erst den Codecard-Vorfall da dort gehabt.
Ja.
Und jetzt haben wir noch das mit Trezor, dass Kundendaten geleakt werden. Wir hatten es in der Vergangenheit auch mal mit Ledger gehabt. Ein Freund von mir war da auch betroffen. Der hat vor kurzer Zeit schon wieder einen Brief erhalten, angeblich von Ledger. Ja, und das ist natürlich ziemlich ja, bedenklich, das Ganze meiner Meinung nach, weil, wie du schon gesagt hast, ne, da kommt es ja, haben wir auch vermehrt gesehen, vor allem in Frankreich dieses Jahr, zu Kidnappings und so weiter und so fort. Und das ist nicht schön.
Ja, definitiv. Also das ist natürlich ein Einfallstor für Kriminelle. Am wenigsten Schlimmste wäre tatsächlich Phishing oder Briefe, die dann verschickt werden. Das kursiert immer mal wieder. Das sieht nach einem offiziellen Schreiben, ist auch aus meiner Sicht ganz gut gemacht tatsächlich. Sieht professionell aus. Aber Ledger, Trezor, all diese Anbieter würden euch nie einen Brief schicken. Ja? Also davon mal tatsächlich ganz ab. Ach, sowas immer direkt in den Müll packen. Sowas gibt es nicht. Sowas hat noch keiner gemacht. Ja? Also sowas immer direkt wegblocken. So. Und wenn ihr E-Mails bekommt von Ledger, Trezor oder anderen Anbietern, schaut ganz genau, was ist die Domain, wie ist es geschrieben, gibt es vielleicht kleinere Abweichungen, ist es vielleicht eine .com-Endung oder eine .io oder was auch immer, ja, oder .co, also achtet ganz genau drauf, was ist die offizielle Firmen-URL und was ist die URL, mit der euch eine Mail geschickt wurde. Also da gibt es wirklich kleine Nuancen, die dann echt den Unterschied machen können und im Zweifelsfall klickt da einfach nichts an, ja, weil es kann einfach dazu führen, dass sich Angreifer Access auf euren Rechner holen und somit dann auch auf befindliche Assets, Wallets, Daten auf eurem Rechner dann Zugriff haben, ja, so, und das muss man oder sollte man vermeiden. Ich glaube, wir sensibilisieren immer sehr, sehr viel in diese Richtung. Aber wir sind es auch, ja, keine Ahnung. Wir sind im Alltag, ja, wir haben irgendwie ein bisschen Stress und dann gucken wir, ah, schnell die Mail, mal checken, ah, da war ja irgendwas und so, ich habe da was bekommen, ah, und hier muss ich meine Assets absichern, ah, okay, klick, klick und bumm, sind sie weg. Ja, also da einfach ein bisschen von unserer Seite aus nochmal der Hinweis, bitte schaut da, dass ihr nichts Unüberlegtes tut. Ja, das kann man, glaube ich, an der Stelle nur mitgeben. Und natürlich der Edge Case und das Schlimmste, was wir in Frankreich sehr, sehr oft gesehen haben und auch im Umfeld von Ledger, da wurde ja sogar einer der Mitgründer von Ledger auch entführt. Das war ja so das präsenteste Beispiel dafür. Und Sascha, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Wir haben uns auch mal drüber unterhalten, dass die Kidnapping-Zahlen und, sagen wir mal, Personal Assault-Zahlen nach oben gegangen sind. Im ersten Quartal 2026 war das, glaube ich. Und ja, das ist natürlich dann der schlimmste Fall, dass die Leute wissen, okay, du hast irgendwo Krypto, ja, und dann probieren sie selber an euch ranzukommen. Ja, also das ist natürlich so der schlimmste Fall aller Fälle. Genau. Ja.
Vielleicht noch ein paar Insights von meiner Seite. Das mag
gerne
den einen oder anderen vielleicht relativ spannend sein. Unsere größte Userbasis ist Französisch.
Mhm.
Also die kommen alle aus Frankreich und dementsprechend war dieses ganze Kidnapping-Thema natürlich riesig bei uns in der Community. Was wir dann als Firma gemacht haben, wir haben selbstverständlich auf die Community gehört, die haben sich unsicher gefühlt wegen den ganzen Kidnappings und so weiter. Und wir haben etwas eingeführt, das nennt sich Withdrawal Protection.
Mhm.
Sprich, du kannst halt innerhalb der Swissborg-App einstellen, wenn du ein Withdrawal machst, musst du halt mindestens 30 Tage warten, bis deine Funds ankommen. Du kannst es selber nicht mehr ausschalten, wenn es einmal angeschaltet ist. Also das ist vor allem für Leute, die vielleicht gefährdet sind und in so Regionen reisen etc., sowas häufig passiert, dann eventuell gut, weil der Angreifer kommt halt nicht direkt an die Funds ran. Du machst halt die Transaktion, aber die geht halt überhaupt gar nicht raus und die lässt sich auch nicht aushebeln in dem Fall.
Ja. Also Geld, wie war das bei den Trickbetrügern, Enkelbetrügern? Geld oder ruft die Polizei an, sagt, legen Sie das Geld vor die Tür, wir holen das ab, damit es sicher ist, weil es gibt eine Einbruchsserie.
Ja, oh mein Gott.
Ja, das ist tatsächlich so, tatsächlich in Deutschland mehrmals schon passiert, wo ich mich auch immer frage, wer macht das? Aber ja, das ist leider die Zielgruppe 60, 70 plus.
Leider.
Werbung. Wenn du mit Krypto starten willst, ist nicht die erste Frage, welchen Coin kaufe ich, sondern wem vertraue ich und wie kompliziert wird das? Genau deshalb möchte ich dir heute unseren Partner Bison empfehlen. Bison ist der Krypto-Broker von der Gruppe Börse Stuttgart mit über 160 Jahren Erfahrung am Markt und made in Germany. Der Fokus ist ganz klar: Einfachheit und Zuverlässigkeit. Du kannst dich in der App oder über Web kostenlos registrieren, dich ganz einfach verifizieren und dann in wenigen Minuten loslegen. Was ich als einsteigerfreundlich empfinde, Bison hat ein intuitives Design, mehr als 50 echte Coins wie Bitcoin oder Ethereum und der Handel ist gebührenfrei, ohne Kosten für Ein- und Auszahlung oder Kontoführung. Wenn du Bison jetzt einfach mal austesten möchtest, bekommst du mit dem Aktionscode BITCOIN10 10 Euro in Bitcoin. Wie? Kostenlos registrieren, Konto verifizieren, Geld einzahlen und Krypto handeln. Hinweis auf die Teilnahmebedingungen unter bison.app/audio. Werbung Ende. Okay, was hatten wir noch? Du hattest eben gerade gesagt, Coldcard. Für diejenigen, die das nicht so auf dem Schirm hatten, Coldcard ist auch ein Anbieter von Hardware-Wallets und die haben sie tatsächlich aber technisch attackiert und haben dort über 1800 Bitcoin gestohlen. Und das ist natürlich ein massiver Schaden, der da entstanden ist. Über 116 Millionen US-Dollar ungefähr. Coldcard hatte ich tatsächlich nicht ganz so auf dem Schirm. Habt ihr mit denen schon mal gearbeitet? Habt ihr mit denen irgendwas gemacht? Wart ihr betroffen? Kennt ihr Betroffene?
Ich kenne keine Betroffenen. Wir haben auch mit denen nicht gearbeitet. Ich muss ganz ehrlich sagen, vor diesem Vorfall war mir das überhaupt gar kein Name.
Genau, Coldcard. Mir auch nicht wirklich.
Habe ich irgendwie nie gehört gehabt. Liegt wohl daran, dass das Produkt in den USA relativ verbreitet war. Und ja, auf jeden Fall waren es halt vorhersagbare Seed Phrases. Also wie du gesagt hast, auf technischer Ebene hat das Produkt halt vollkommen versagt und ja, der Code war sozusagen öffentlich und die Angreifer haben dann per Zufallsgenerator halt Seed Phrases gecheckt, ne, und sind dann so an die Funds der User gekommen.
Absolut irre, ja. Und jetzt gerade auch mit KI-Support, ja, wie schnell du dann höchstwahrscheinlich da noch höheren Durchsatz hast, das potenziert das Ganze dann wahrscheinlich noch beim, ja, also hätten wir uns das vielleicht vor 3-4 Jahren angeschaut, wäre vielleicht weniger passiert oder nicht ganz so viel. I don't know. Ja, also nur mal so meine These in den Raum. Wie siehst du das als KI-Experte, Sascha?
Schwierig. Am besten broke sein, dann hast du nicht das Problem, dass irgendwas geklaut wird.
Genau, richtig. Also bei uns braucht er nicht vorbeikommen. Wir machen einen Podcast, ja, da verdient man kein Geld mit, gerade schon nicht im Kryptobereich. Zumindest aktuell. Okay. Apropos Sicherheit, wir hatten eben über Harmony gesprochen. Da gab es tatsächlich auch einen Vorfall, dass da einfach mehrere Millionen Token gemintet wurden und einfach aus dem Protokoll gezogen wurden. Vielleicht hast du da nochmal einen Insight, Peer, was da genau passiert ist.
Wie ich mitbekommen habe, wurden 4 Milliarden Token circa gemintet, also ungefähr, ich glaube, 26% der Umlaufmenge. Über leere Blöcke und ja, letztendlich wurde dieser Supply halt in Exchanges geschickt, abgestoßen, ne? Und Betrüger haben selbstverständlich dann Kasse gemacht in dem Fall. Ich meine, das haben wir gerade auch schon erwähnt, das Protokoll war sowieso nicht mehr wirklich so beliebt oder aktiv, glaube ich, aber nichtsdestotrotz zeigt es irgendwie, dass die Spreu vom Weizen getrennt wird, ne? Weil auf Bitcoin selbst haben wir ja letzte Woche Freitag auch gesehen, dass was Ähnliches probiert wurde, ein Chainsplit, ist aber nicht gelungen, selbstverständlich, weil das Netzwerk halt super abgesichert ist über die Validatoren etc. Und ja, es ist schon nicht amüsant zu sehen. Also ist schade natürlich für die Leute, die den Token vielleicht noch gehalten haben oder auch fürs Unternehmen selbst, aber es sollte einem definitiv zum Nachdenken anregen, weil so Vorfälle häufen sich halt irgendwie schon.
Ja, falls du zur Info, falls du irgendwas in der Hand hast und damit was am Rechner machst, das hört man.
Okay.
Genau. Weil es kommt okay. Hier drüben an, man hört das relativ laut. Ist nicht schlimm, alles passt soweit. Vielleicht, um auf Harmony nochmal zurückzukommen. Also wir haben das auch im Vorgespräch schon mal angesprochen. Das Teil hatte mal einen Market Cap. Ich mache das hier jetzt gerade mal auf dem Screenshare auf. Da waren wir bei 4,1 Milliarden. Ja?
Das war schillernd, das da?
Ja, total. 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 Also war riesiger Hype. Das Ding ist wahnsinnig durch die Decke gegangen. Und wenn wir uns anschauen, Handelsvolumen im Peak von über 300 Millionen pro 24 Stunden, also an Handelsvolumen und über 4 Milliarden an Marktkapitalisierung. Und ja, also ich sag mal, das absoluter Absturz in die Bedeutungslosigkeit inzwischen, ja.
Das ist auch eines dieser Projekte in diesem ganzen Mining-Hype, weil du ja Harmony-Token auch minen konntest. Ja. Da gab es dann auch Harmony-Miner und ganz viele, die darüber drauf eingestiegen sind.
Ja, ja. Und wenn wir uns das jetzt hier anschauen, du hast noch irgendwie ein Market Cap von 10 Millionen jetzt, gerade auch nach dem Vorfall. Ja, also das Ding rutscht eher mehr und mehr in die Bedeutungslosigkeit. Ja. Ja, krass. Also das ist auf jeden Fall, also wie komplex eigentlich, also muss man ja auch mal sagen, ja, wie komplex eigentlich Krypto doch auch sein kann, wenn man gerade auch in solchen Projekten investiert ist, dass man wirklich aktiv am Ball bleibt, wenn man jetzt nicht nur sagt, ich mache Dollar-Cost-Averaging und Sparplan auf dem Bitcoin oder vielleicht Ethereum und lass das irgendwie 30 Jahre laufen, ja. Es ist halt ein aktives Investieren, ja, muss man schon sagen. Und man muss sich mit den Themen auseinandersetzen. Und wenn wir uns jetzt das anschauen, man hat ja früher immer gesagt, aus der, sagen wir mal, FTX und allen vorherigen Crashes von Exchanges, hat man immer gesagt, not your keys, not your coins und zieht alles immer von den Börsen runter. Jetzt unter Mika und dadurch, dass alles ein bisschen sicherer wird, wie schätzt ihr das gerade ein? Wie seht ihr das? Weil wir sehen ja auch, Coldcard und andere werden irgendwie gehackt, Daten werden dort geleakt. Macht es jetzt mehr Sinn, das Geld auf den Exchanges zu lassen, weil da sich, weiß ich nicht, hunderte Leute um das Thema Security kümmern? Klar, es ist auch immer so eine Philosophiefrage, will ich Herr meiner Assets sein? Ja, aber jetzt so für den Durchschnitts-Retail-Investor, was ist denn da so eure Meinung? Lasst gerne mal ein bisschen drüber philosophieren.
Ja, ich persönlich bin schon der Meinung, dass Self-Custody immer noch der richtige Weg ist. Aber es gibt halt.
Ab wann würdest du Self-Custody machen? Vielleicht das auch nochmal. Ja, das ist auch eine Frage, die immer wieder kommt.
Ich würde Self-Custody machen, ich persönlich schon ab fünfstelligen Beträgen, dann definitiv. Vorher kann man es sich auch überlegen. Aber ich denke, gerade unter Mika-regulierten Börsen ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass die irgendwie gehackt werden. Noch natürlich besteht diese Wahrscheinlichkeit immer. Ja. Aber selbst dadurch, dass die ganzen Börsen jetzt reguliert sind und so weiter, was natürlich die Sicherheit etwas erhöht, sollte man, finde ich, immer noch auf Self-Custody setzen. Es gibt aber halt auch andere Methoden. Ne? Ich nutze immer noch eine Hardware-Wallet. Ich habe gerade schon was dazu gesagt. Kein Tresor mehr, aber inwiefern man dann wirklich eine hundertprozentige Sicherheit hat, ist mittlerweile, glaube ich, auch dahingestellt. Das zeigen halt diese ganzen Vorfälle, leider Gottes. Ja. Da gibt es halt immer noch einen Paper-Wallet, was man nicht anfasst, ne, wo man die Funds einfach nur hinschickt und dann lässt man sie da liegen und das war's. Das ist vielleicht auch noch eine gute Möglichkeit. Aber meiner Meinung nach ist der Key, wenn man mit größeren Beträgen vielleicht auch unterwegs ist im Markt, sollte man halt ein bisschen Variation drin haben. Man kann ein paar Funds, die man aktiv nutzt, auf der Exchange selbst lassen. Auf der anderen Seite kann man noch ein Hardware-Wallet haben und vielleicht ein komplettes Cold-Wallet, womit man gar nichts macht und man halt seine langfristigen Bestände dann hinschiebt. Also so würde ich es halt handhaben. Und wenn man ganz paranoid ist, sollte man dann vielleicht auch sogar noch ein Zweitgerät sich besorgen, auf dem man nichts macht, außer seine Kryptosachen. Was, denke ich, dann auch nicht so verkehrt ist. Sei es ein Handy oder ein Laptop selber.
Ja, ja. Wie siehst du es, Sascha?
Ähnlich. Kommt natürlich, wie Per sagt, ganz auf die Menge an Kryptos an, die du selbst verwahren musst. Aber ja, generell schwierig. Aber ich meine, man kann das Ganze natürlich auch, bevor man jetzt sagt, okay, Krypto ist so unsicher und wir haben einen Hack nach dem anderen und hier Wallet da, bla bla bla. Aber übertrachte das Ganze mal in die traditionelle Finanzwelt. Was hat man denn vor ein paar Wochen, wo dieser große Safe ausgenommen wurde, wo die Leute dachten, Sie stellen ihre Wertgegenstände bei der Bank in den Safe rein und alles ist sicher, ist ausgeraubt worden und die sind auch nicht versichert. Also die Bank deckt da, glaube ich, 5.000 oder 10.000 pro Schließfach und da waren Schließfächer mit mehreren 100.000, also das Geld ist da genauso weg.
Ja, da ist es. Ich kenne das noch von früher. Du musst dann irgendwie nachweisen können, was da alles drinne war, und das Schließfach muss versichert sein. Und dann gibt es wieder verschiedene Bedingungen, die dann da dran geknüpft sind, ob Vollmond ist und ob irgendwas schief lief. Ja, also genau, das ist immer sehr, ne, Versicherungen wissen ja dann auch immer sehr gut, quasi, wie sie nicht zahlen müssen. Aber da musst du schon relativ gut nachweisen können, was da alles so drinne lag. Das ist auch nicht ganz so einfach, wie man es sich jetzt vorstellt. Und wir haben es jetzt auch vermehrt gesehen, dass es passiert. Ja, also es ist echt crazy.
Ja. Was ja auch viele auch nicht wissen ist, weil alle denken ja, das Geld auf ihrem Bankkonto ist sicher. Ja, nee, auch nicht wirklich. Weil die Versicherungssumme der Banken deckt bei Weitem nicht das Geld, was auf den Banken gelagert wird. Ich weiß gar nicht, wo da die Grenze sind, ein paar 10.000 Euro pro Konto. Mhm. Und alles, was drüber ist, wenn mal irgendwas mit der Bank ist, also hat man in den Staaten schon, wo Banken letzten Endes illiquide geworden sind und insolvent gegangen, ja, das ist, Geld ist dann weg.
Ja. Also du hast in Deutschland hast du ja einen Einlagensicherungsfonds, der sichert pro Bank und pro Kunde 100.000 ab. Das ist ja auch das, was Bitvavo immer so ein Stück weit auch sagt für seine Kunden, dass sie bis 100.000 da so ein Stück weit das mit absichern. Wie da die Terms und Bedingungen sind, das habe ich mir auch noch nie angeguckt, aber zumindest wird das auch immer kommuniziert von den Kollegen dort. Aber in Deutschland gibt es einen Einlagensicherungsfonds. Wenn jetzt ein Haus hops geht, kriegst du bis zu 100.000 pro Kunde wieder durch diesen Einlagensicherungsfonds. In denen müssen auch alle Banken, die dann dran teilnehmen, dementsprechend auch regelmäßig einzahlen und Rücklagen bilden. Aber de facto wie in der Finanzkrise, da gab es letztens auch eine Reportage darüber, fand ich ganz spannend. War damals Per Steinbrück der Finanzminister in der Finanzkrise? Ich meine, oder?
Ich meine auch, ja. Sicher bin ich mir nicht.
Genau, da gab es eine Doku über Gold und Goldhandel und da auch das Thema Krypto war da immer so ein bisschen ein Stück weit am Rande eine Notiz, die da immer wieder erwähnt wurde. Und da hat Per Steinbrück auch gesagt, wir haben uns ganz bewusst mit der Kanzlerin vor die Nachrichtensender gestellt und haben gesagt, das Geld ist sicher. Wir hätten es aber nicht zu 100% natürlich absichern können, wie auch. Ja, also das war eher ein psychologischer Trick, der da stattgefunden hat. Und ich habe damals 2008, 2009 meine Ausbildung in der Bank gemacht. Ich weiß, was da los war. Ja, die Leute standen Schlange, wollten Kohle haben. Ja, wir haben dann die Auszahlungslimits immer weiter nach unten gezogen. Also das ist krass, ja, das ist krass zu sehen. Und dann auch die Verzweiflung bei dem einen oder anderen, wenn er dann mal nicht mehr das Geld runterbekommt. Also wir wissen schon, warum wir in dem Space unterwegs sind. Wir wissen auch, warum wir diese Grundidee unterstützen. Ich bin aber auch immer ein Freund von, es gibt auch mehr als nur Bitcoin. Ja, das wird der ein oder andere jetzt nicht gerne hören, aber der Space ist halt nicht nur weiß und schwarz, sondern der hat auch ganz viele Facetten dazwischen. Genau, okay. Aber damit, was ich ganz vergessen hatte, Sascha, am Anfang wollte ich eigentlich gerne machen, die Conference. Leute, für alle, die noch kein Ticket haben, Tickets sind for free, 15. 16. September in Dortmund. Sichert euch eure Tickets. Wir haben wieder sehr, sehr gute Speaker mit am Start. Ach so, Speaker Application habe ich hier angeklickt.
Wie kann ich mal machen?
Soll ich die jetzt ausfüllen und dir noch schicken, Sascha? Oder darf ich dabei sein?
Ja, du bist, glaube ich, sogar schon auf der Website.
Ja, ich bin schon dabei, genau. Also wir haben Dennis Winter von Börse Stuttgart Digital, wir haben jemanden vom PwC, Konstantin, wir haben Leute von Google, AllUnity, Microsoft, also wirklich richtig gute. Und guck mal hier, Sarah ist auch mit dabei, euer CEO von Swissborg. Yes. Und irgendwo weiter unten, warum bin ich nicht so weit oben, Sascha, warum? Warum?
Das frage ich mich auch.
Weil du nicht so fotogen, ich muss natürlich ein bisschen gucken, dass die Leute auf der Webseite dich oben platzieren. Ja.
Also nicht so wie so auf den Zigarettenpackungen, weißt du, so diese abschreckenden Fotos. Ja.
Kommt genau. Keiner mehr sonst.
Genau. Also Leute, sichert euch gerne ein Ticket, seid mit dabei. Ich werde mit dem Kryptonutz Tourmobil irgendwo mitten auf dem Platz stehen, zumindest das ist der Plan. Machen wir ein paar Podcast-Aufnahmen, machen ein bisschen Halligalli, haben ein bisschen zwei Tage ein bisschen Spaß. Und machen uns eine gute Zeit in Dortmund, wie die letzten zwei Jahre. Und dann vielleicht noch kurz in eigener Sache, das wollte ich auch eigentlich am Anfang einschieben. Am Montag startet unsere Beta-Tester-Phase für das Kryptonerds Trading Lab. Was ist das? Es ist unsere interaktive, eingebaute Lernplattform, wo ihr die Möglichkeit habt, tatsächlich verschiedene News aggregieren wir über alles, was es da draußen an News gibt. Es gibt einen eigenen Know-how-Bereich, also wo regelmäßig Artikel rauskommen, etc. pp. Wir haben unsere eigenen Kurse, da ist jetzt schon DeFi für Anfänger, Kryptosteuern einfach erklärt drin. Krypto für Beginner kommt noch rein, das werden wir über die Zeit noch weiter ausbauen. Und wir haben auch ein eigenes Demo-Trading, eigene kleine Wettbewerbe. Also wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal vorbei. Ich hau euch den Link in die Shownotes. Könnt ihr euch gerne noch mit anmelden. Wir haben jetzt schon über 100 angemeldete Beta-Tester und im Webinar nächste Woche sind, glaube ich, 30 Leute angemeldet. Es ist gerade noch so ein bisschen Sommerpause, ja, bei dem einen oder anderen, aber bin da ziemlich sicher, dass wir da einen ganz guten Test hinlegen. Ne, Sascha, Peer, ich will euch auch
in Beta. Ich wollte es gerade sagen, also steht für mich außer Frage, ich bin dabei.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alright, dann vielleicht noch kurz am Rande, Strategy verkauft weiter. Ist es eine Überraschung für uns? Ist es keine Überraschung für uns? Interessiert es den, also haben Sie den Markt jetzt eigentlich, wie haben Sie gesagt, immunisiert? Ja, das war das Wort, was Michael Saylor damals genutzt hatte. Sie haben ja verkauft, um den Markt darauf vorzubereiten, dass das nochmal kommen könnte. Hat er Stand gefunden? Ja, eigentlich schon, oder? Würde man sagen. Interessiert den Markt gerade so absolut gar nicht mehr, ob Saylor kauft oder verkauft oder guckt gerade gefühlt gar keiner mehr drauf. Ja.
Ja, und Marathon Digital hat ja auch die Woche groß verkauft.
Mara, wie viel war das?
1, ich glaube Bitcoin im Wert von 1,6 Milliarden, was jetzt auch keine kleine Nummer ist.
Ja, ich gucke gerade mal, was haben wir hier? Ja, über 23.000 Bitcoin verkauft vor knapp verkauft im ersten Halbjahr. Knapp 23.000 Bitcoin, ja, 1,6 Milliarden.
Wirklich machen müssen für...
Ja. Nicht schlecht, das ist natürlich auch kein Zucker... Schlecken, das ist nicht wenig, genau, ja. Okay, aber wie seht ihr das also grundsätzlich so, die Situation, also sind wir, was würdet ihr sagen, und wir haben ja letzte Woche auch schon mal, glaube ich, kurz drüber gesprochen, gerade so in dem Zuge Bitmart, Bitmax, einige, die pleite gehen, die offline gehen, Projekte, die scheitern, das ist ja meistens so das Signal, einige haben auch nochmal, wo war zuletzt Cut-offs, Layoffs von Mitarbeitern, das war tatsächlich...
Überall.
Ja, überall, ja. Genau. Aber es gab noch eine Company, die, glaube ich, letzte Woche sogar noch die Information rausgegeben hat. Also für alle diejenigen, die vielleicht noch keinen Bärenmarkt mitgemacht haben, es ist immer so, man merkt, die Kurse gehen runter, die Budgets gehen runter, es wird weniger Marketing gefahren. Also es ist ja so ein klassischer Schutzmechanismus, um irgendwie durch die Phase durchzukommen, ja, als Unternehmen im Kryptospace, was auch nur in Kryptospace unterwegs ist. Warum stellen sich Börsen jetzt auch gerade breiter auf als Everything Exchanges, tokenisierte Aktien, damit sie mehr Möglichkeiten, mehr Assets, mehr Handel bieten können? Ja, das ist so die Grundidee dahinter. Und
Eric, fass es kurz, the bottom is in.
Ja, ich will doch mal so ein bisschen den Leuten erklären, ja, was da so mit dabei ist. Und dann kommt so Layoffs, also Kündigungswellen, Leute werden entlassen und dann irgendwann scheitern Projekte. Und wenn das kommt und Projekte vom Markt verschwinden, hat man in den letzten Jahren eigentlich oder letzten Zyklen und Bärenzyklen immer gesehen, okay, das ist so fast das Bottom. Ja, das war fast dann immer so, dass wir dann den Turnaround in den nächsten 3 bis 6 Monaten irgendwo hingelegt haben. Was ist so eure Einschätzung? Ja, natürlich no financial advice. Es ist jetzt hier einfach nur mal so ein bisschen simpel drüber sprechen und schauen, was so eure Ideen sind. Aber wir hatten ja mal gesagt, zwischen 50 und 60 ist spätestens Schluss. Ja, oder hattest du es noch tiefer gecallt, Sascha? Nee,
du hattest tiefer gecallt.
Ich hatte zwischen 50 und 60 gesagt, spätestens da ist Schluss. Vielleicht bleiben wir sogar jetzt über 60.
Ja, schauen wir mal. Ich hatte ja vor ein paar Wochen auch in meinem Deep Tech Insights Podcast den Head of Europe von Bitwise, Bradley Duke. Und das ganze Analytic-Team von Bitwise sagt eigentlich auch oder vermutet, wir sind am Bottom oder nahe am Bottom. Mhm. Wenn ich mir jetzt da den Kalender mal angucke, heißt es immer Sell in May and Walk Away.
Ja.
But remember to come back in September.
Mhm. Das hatten wir auch im Podcast, also, genau, haben wir auch drüber gesprochen.
Wobei man hier sagen muss, wenn man sich historisch die Monate vom Bitcoin anguckt, also seit es Bitcoin gibt, der August und der September waren vornehmlich meistens rot. Also ich persönlich, wie immer non-financial advice, es basiert nur auf meiner Erfahrung, die ich in dem Space gesammelt habe. Ich vermute, dass wir im Oktober oder ab Mitte Oktober wieder eine bessere Zeit sehen werden. Und was ihr gerade gesagt habt, ist natürlich völlig valide. du siehst halt jetzt gerade eigentlich auch auf Unternehmenssicht im Crypto-Space pure Kapitulation. Ne?
Ja.
Das siehst du halt auf allen Ebenen. Dasselbe siehst du halt beim Volumen und bei der Trading-Aktivität. Also momentan ist es einfach nur Abwesenheit. So, du siehst auf der einen Seite nicht viel, du siehst auf der anderen Seite nicht viel. Und dementsprechend ist die Volatilität, ich glaube, aufs Jahr jetzt gerechnet, bei 22% ungefähr. Ja, und normalerweise Bitcoin historisch macht zwischen 40% und 60%. Also es ist gerade nicht viel los. Also ich würde sagen, wir könnten noch mal einen großen Flush sehen. Wie ihr beiden schon gesagt habt, ich rechne auch irgendwie 55k, vielleicht auch die unteren 50k. Mhm. Und meiner Meinung nach wird sich das ganze Sentiment danach wieder verbessern. Und dann wird es auch wieder weiter nach oben gehen. Also ich bin eigentlich tatsächlich nach einer ganz langen Phase der Demoralisierung wieder bullish geworden. Und das bedeutet was bei mir.
Ja, sehr gut. Ja, das ist, es ist spannend zu sehen, wo die Reise dann hingeht. Und was hatte der Typ von Bitwise gesagt? Was ist seine Prognose bis Ende des Jahres oder deren interne? Das hattest du doch auch irgendwo mitgenommen.
Seine, seine persönliche und no financial advice, aber er sagt, glaube ich, 120.
Ja, und tatsächlich, ich hatte jetzt mit 21 Shares einen Podcast, der kommt nächste Woche raus und da hatte ich deren Chief Investment Officer dabei und der ist wirklich richtig guter Typ, Adrian Fritz heißt er, meine ich, wenn ich mich nicht täusche, und der hat tatsächlich ein paar Protokolle gecallt, wo er sagt, die sind tot. Also das ist ein ganz spannender Podcast, glaube ich, nächste Woche Donnerstag mit denen. Und hat dann auch nochmal so ein Stück weit seine Prognose abgegeben Richtung Ende des Jahres. Und ich meine im Kopf zu haben, da war auch über 100.000. Aber ja, Leute, ihr wisst, ne? Also tut nur das, macht nur das, was ihr eh auch für euch verplant habt. Und hinterfragt nochmal, was diese drei Individuen hier besprochen haben. Ja, kann auch sein, dass es einfach nochmal nach hinten geht. Genau. Ja, also von daher immer vorsichtig an.
Ich denke halt allgemein ist der einzig gute Rat, den man jetzt gerade geben kann, wenn man an Digital Assets generell glaubt und spezifisch auch an Bitcoin, da macht man DCA. Man macht DCA unabhängig von der Stimmung, unabhängig von seinen eigenen Emotionen oder sonst irgendwas. Und schafft sich halt so einen vernünftigen Durchschnittspreis und partizipiert langfristig am Markt. Und ich glaube, das sollte das Ziel von allen sein. Nicht durch FOMO treiben lassen oder sonst was, sondern DCA machen, vergessen, langfristig denken.
Ja, genau. Also DCA, Dollar Cost Averaging, also regelmäßig gleiche Beträge oder halt Liquidität vorhalten, wenn wir doch nochmal einen Rutsch nach unten machen, branchenweise investieren, um sich wirklich einen guten Durchschnittspreis, Medianpreis einzukaufen. Das ist was ich in der Vergangenheit auch immer als wirklich guter Ansatz bewiesen habe, tatsächlich. Genau, dann lasst uns vielleicht noch ganz kurz zwei News abfrühstücken und dann sind wir eigentlich auch schon fast durch. Yes. Ich habe einen ganz spannenden Artikel gelesen. Da ist es tatsächlich so, dass Hyperliquid pro Mitarbeiter, also pro Person, 82 Millionen und ich meine, es war sogar Gewinn pro Mitarbeiter hat. Also das ist völlig irre. Und das ist halt das Gegenbeispiel zu dem, was der restliche Markt so macht. Ja? Also Hyperliquid auch unheimlicher Aufstieg, unheimlich gutes Modell, gute Tokenomics. Also wie seht ihr gerade Hyperliquid als Projekt?
Also generell natürlich sehr gut. Ich glaube, was Hyperliquid auch momentan vielleicht etwas in die Karten spielt, ist natürlich die MiCA-Regulierung. Ne? Mhm. Ich persönlich bin dankbar für die MiCA-Regulierung, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch Leute, die damit überhaupt gar nicht konform sind und deren Trading-Volumen wandert eventuell on-chain, ne? Weil du brauchst dort kein KYC und so weiter zu machen. Du kannst weiter handeln. Du hast super Liquidität dort und deshalb glaube ich, dass Hyperliquid definitiv noch erfolgreicher werden könnte, weil du wirst immer mehr Regulierung überall sehen und viele Leute wollen der Sache leider aus dem Weg gehen.
Mhm. Du wirst dort dann aber auch wieder das Thema haben, dadurch, dass es halt non-KYC ist, dass, klar, also wie sind Exchanges in den letzten 10, 15 Jahren groß geworden? Das war dann immer der Start non-KYC, ja, also Binance selbst war ja da auch ganz, ganz lange noch mit ganz vorne dabei. Und dann irgendwann waren sie groß genug, hatten genügend Kohle und haben dann rumgedreht, haben probiert, compliant zu werden, haben probiert, mit den Regulatoren zusammenzuarbeiten, haben probiert, Lizenzen zu bekommen und so weiter und so fort. Glauben wir, dass das bei Hyperliquid auch so kommen könnte? Weil ich denke, da wird es auch regulatorischen Gegenwind geben.
Ja, wir haben da viel intern drüber diskutiert, auch mit unserem CFO zusammen und anderen Leuten. Und ich halte es jetzt mal einfach kurz. Ich befürchte, in den kommenden Jahren, vielleicht vor allem im europäischen Raum etc., werden Plattformen wie Hyperliquid auch vielleicht eine CaaS-Lizenz brauchen, ne? Sodass du sonst dort nicht mehr draufkommst und auch nicht mehr handeln kannst. Das gilt auch für andere Dexes.
Ja.
Ich persönlich bin ein großer Fan von Hyperliquid, aber diese Entwicklung ist meiner Meinung nach etwas, was man auf dem Schirm haben sollte.
Sascha, du, any thoughts?
Was ja eigentlich auch logisch ist. Also
ja, muss ja.
Ich kann ja jetzt von jeder Börse, von allem kann ich das verlangen, dass die reguliertes Business haben. Ja. Dann habe ich ja mehr oder weniger diesen Schwarzmarkt, bei dem ich machen kann, was ich will.
Ja, genau. Ja, aber das ist so ein bisschen
auf die das Internet aktuell jetzt schon zumindest auf ihrer Webseite bemerken müssen, dass Leute aus der EU nicht teilnehmen dürfen. Kann es sein, dass sie das jetzt schon ausschließen? Ich weiß gar nicht.
Bin ich mir nicht sicher. Würde man dann aber sehen, dass man einfach sich nicht registrieren kann oder dergleichen. Genauso wie bei Polymarket. Da ist es ja auch so, dass du in Deutschland Polymarket nicht nutzen darfst. Und de facto, wenn du das nutzen wollen würdest, müsstest du dann quasi mit einem VPN um irgendeinem anderen Land einloggen. So. Also das ist ja auch das, was da gerade gelebt wird. Kann sein, dass es bei Hyperliquid auch der Fall ist. Trade ich jetzt aber selbst nicht dort. Ja, genau. Ja, über 900 Millionen Dollar Gewinn im letzten Jahr. Das muss man mal sagen, das ist echt völlig, völlig crazy. Ja. Und die sind nur eine Handvoll Mitarbeiter. Kann man sich ja durchrechnen bei 82 Millionen pro Kopf. Genau, okay. Tessa, du hattest noch was mitgebracht. Tessa hatte seine lang versprochene Prüfung ihrer Reserven an KPMG vergeben. Und die haben das jetzt geprüft und dabei kam raus...
Dabei kam raus, dass der Tether-FUD, dem es laut KPMG über die letzten Jahre nicht gerechtfertigt war. Also so wie ich das gelesen habe, wurde tatsächlich sogar jeder Goldbarren im Besitz von Tether physisch gezählt von KPMG. Dementsprechend, die ganzen Leute, die gesagt haben, Tether ist nicht gebackt etc. und da Panik gemacht haben für einen Depegging oder was alles passieren kann, sind damit, glaube ich, erstmal ruhig gestellt. Also für mich besonders interessante News, gerade weil vielleicht der eine oder andere weiß es nicht. Tether ist halt bei MiCA-regulierten Exchanges nicht mehr handelbar, weil es nicht MiCA-reguliert ist. Das ist kein MiCA-regulierter Stablecoin. Und vielleicht wird sich durch dieses KPMG-Urteil in der Zukunft etwas ändern, weil du hast es initial schon in unserer Vorbereitung erwähnt, dass es auch Stellenausschreibungen gibt im europäischen Raum, was natürlich, glaube ich, für den Euro selbstverständlich schlecht wäre, für die Europäische Union an sich, aber für Trader natürlich bombastisch wäre, weil Tether bietet halt deutlich bessere Liquiditätspaare etc.
Ja. Also ich müsste nochmal genau reinschauen, was genau geprüft wurde, weil es wurde ja von KPMG US geprüft, aber welche Parts von Tether wurden da geprüft? Wurde Tether global geprüft? Also das würde ich mir tatsächlich nochmal so ein Stück weit anschauen. Und die Frage ist halt, klar, die haben über die letzten Jahre Milliarden Gewinne auch gemacht. Ja, das ist, wie Sascha schon im Vorgespräch gesagt hat, eine Money-Printing-Machine gewesen. ist die Frage, wie geht's da weiter? Also das Kapital haben sie dazu, die Möglichkeit haben sie zu, das Team ist auch nicht riesig. Ja, also die haben wirklich alle Möglichkeiten, da einfach auch Gas zu geben und wenn sie wollen, dann auch reguliert bzw. geprüft unterwegs zu sein, um vielleicht dann wieder an den Markt zurückzukommen. Aber hat denen wirklich wurden die Assets gedelistet oder sind sie nicht mehr handelbar? Also das ist ja, weil ich habe es tatsächlich bei einigen MiCA-regulierten Exchanges noch als gelistet gesehen?
Ja, ist nicht mehr handelbar. No.
Okay. Ja, genau. Weil das ist nochmal die Frage. Aber hat es für die auch wirklich ein einschneidendes Volumen-Thema gegeben, dadurch, dass Europa weggefallen ist? Das habe ich mir jetzt einfach vorher nicht angeschaut. Das könnte man sich vielleicht mal anschauen. Aber am Ende würde es die wahrscheinlich auch nicht so groß jucken, jetzt Europa nicht zu bedienen. Klar, es ist auch ein großer Markt, aber die würden wahrscheinlich auch mit dem Rest überleben. Ja. So, was
gehe ich davon aus, ja.
Restgeschäft ist, ja, genau. Okay, dann würde ich sagen, in diesem Sinne machen wir mal den Sack zu. 38 Minuten fast. Leute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, ich mache es immer falsch. Ich mache es immer am Ende. Ey. Das ist immer der schlechteste Punkt, um Call to Action zu setzen. Ja, wenn irgendwie der Rest der Bande schon hier raus ist.
Alle
wieder weg, ja, genau. Aber für die, die noch da sind, sage ich, lasst uns ein Abo da, wenn ihr Themenwünsche, Themenvorschläge, Fragen habt, haut es uns gerne in die Kommentare oder schickt es an info@kryptonerds.com. Und ansonsten bleibt neugierig, bleibt gut informiert und macht euch euer eigenes Bild wie immer. Und erstmal vielen Dank, Per, dass du mit dabei warst. Wir werden uns wahrscheinlich auch im Trading Lab vielleicht in der einen oder anderen Live-Session mal sehen. Können wir so ein bisschen über verschiedene Trading-Ansätze mal sprechen. Und Sascha, dir weiterhin viel Erfolg bei der großen TV-Karriere.
Vielen Dank.
Ich habe das einfach jetzt mal über die ganze Sendung immer mal wieder so ein bisschen gestreut. Ja, bin sehr stolz auf dich. Du machst das sehr gut.
Danke.
Bis dann, Leute. Schönes Wochenende. Ciao, ciao.
Ciao.